30 minutes left.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 244 von Dirty Minutes Left, lieber.
Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Rockstar Pineapple and Coconut. Das heißt anders. Das heißt Freeze Energy.
Mit Pineapple Coconut Energy Drink, Geschmack und 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein.
Das schmeckt wie ein Getränk, was ich gestern Abend getrunken habe. Gestern Abend war das nämlich eine Piña Colada.
So ähnlich schmeckt das auf jeden Fall. Hat ein bisschen anderen Nachgeschmack.
Und ein bisschen weniger Alkohol, nämlich nix.
Ja. Aber schmeckt aber ganz cool. Finde ich ganz lustig.
Ja, finde ich auch. Also es hat schon so ein, ich weiß gar nicht, aber auch. Ja, Pineapple und Coconut. Also das ist tatsächlich einfach Piña Colada als Energy Drink.
Mit Ananassaft aus Saftkonzentrat. 2%. Bla bla bla, Koffein, bla bla bla. Ich sehe da jetzt keine Kokosnuss drin. Aber wahrscheinlich einfach nur so künstlicher Aroma steht jedenfalls drauf. Das ist wahrscheinlich die Kokosnuss.
Bestimmt.
Ja, ist halt so ein Energy Drink von Rockstar in so einer typischen Riesendose. Wie man die halt von Rockstar. Und da gibt's noch irgendeine Marke, die es auch so riesengroß groß macht.
Monster.
Genau. Genau. Ja. Und die schmeckt halt nach Kokos. Es schmeckt halt nach Piña Colada. Das ist ganz lustig. Deswegen habe ich die gekauft. Ja, wie haben denn die Apple Pay Kekse geschmeckt, Arne?
Ja, die waren ganz geil. Also ich fand, zum einen fand ich die Form ganz witzig, die Aktion war natürlich super witzig. Also dass quasi in dem Moment, wo die Newsmeldung reinkommt, hey, Apple Pay in Deutschland, da stellt Basti sich quasi stundenlang in seine Küche und fängt an, irgendwie diese geldstückförmigen Kekse zu backen.
Und dann alle zu verteilen.
Ne? Und schickt die an alle Leute einfach so raus und
Es gab verschiedene Editionen. Ne? Du hattest ja die Geldstück-Edition, dann gab es noch die Apfellogo mit dem Eurozeichen-Edition.
Ah, okay, verstehe. Ja, gut. Gab verschiedene. Also bei den Mengen, die er da rausgehauen hat, Basti, da wäre mir wahrscheinlich auch bei einer Variante langweilig geworden.
Ja. Ja, auf jeden Fall das Rezept für die ich da bekommen habe.
Waren ganz geil, muss ich sagen.
Vielen Dank, Basti.
Genau, vielen Dank. Schönes Ding.
Genau. Die Woche ist vorübergegangen jetzt, Arne, wo ich so viel gepodcastet habe, wie schon lange nicht mehr.
Nein, Holger, was hast du denn gemacht?
ich war ja bei euch zu Gast bei Minutenweise Matrix die Woche. Mhm. 5 Folgen, wir wissen ja, die haben wir am Stück aufgenommen und nicht jeden Tag.
Ja.
Ich habe ja eine ganz coole Minute da abbekommen, irgendwie Minute 26 bis 30.
Genau.
Minutenweise Matrix ist ja dein Podcast, wo ihr die Matrix jeden Tag eine Minute lang besprecht. Du, der Alexander und Basti. Genau. Der Apple Pay Basti.
Genau.
Das ist eigentlich ein sehr cooler Podcast, wie ich finde, weil der halt relativ kurz ist, also in der Regel irgendwie so um die 15 Minuten mal 10 mal 20, aber so häufig so um die 15 Minuten, was halt echt gut für den Arbeitsweg ist, und ihr veröffentlicht die auch immer sehr früh am Morgen.
Ja, genau.
So, dass man die halt für den Arbeitsweg tatsächlich bereit hat. Und in der letzten Woche war ich halt zu Gast und wir hatten die Szene,
die Sessel-Szene.
Genau, wo Neo auf Morpheus in diesem alten, runtergeranzten Hotel trifft und diese ikonischen Sätze, you take the blue pill, you take the red pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe, you take the blue pill, you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit hole goes, ist. Also wo er die Entscheidung treffen muss, ob er diese Herausforderung aus der Matrix auszutreten und zu sehen, die echte Welt zu sehen, annimmt, also vor diese Herausforderung gestellt wird.
Genau.
Und ich mag ja diese Szene sehr, sehr gerne in diesem Film.
Ja, das ist ja das Schöne an diesem Film. Das ist ja der Grund auch, warum wir den überhaupt genommen haben für dieses minutenweise Projekt, dass da halt extrem viele sehr gute Szenen drin vorkommen und auch viele Szenen, die popkulturell angenommen wurden und zu Memes verhackstückt und sonst wie auftauchen wieder. Also was das angeht, ist der Film wirklich sehr, sehr voll mit Kram. Es gibt natürlich Minuten, wo einfach mal nichts passiert oder wo Leute nur reden. Also im Grunde ist ja die 5 Minuten, die wir jetzt zusammen besprochen haben, die sind ja auch nicht viel anders. Ne? Da reden ja quasi nur Leute. Aber es ist ja schon alles irgendwie interessant.
Ja, genau. Du hast einige Action-Szenen natürlich dabei. Du hast einige Szenen, die ja irgendwie aus dem asiatischen Film machen oder Theater entnommen worden sind, wo Leute an Drahtseilen irgendwelche unnatürlichen Moves machen. Du hast diese schöne Bullet-Time, die auch in diesem Film das erste Mal gemacht wurde, wo sich jemand so ganz langsam in Slow-Motion quasi bewegt und die Kamera um die Leute herumfährt.
Genau.
Und das Coole ist ja, der Basti, der kennt sich ja sehr gut aus mit der Filmwelt. Also wie man halt filmt und was, der kennt halt die ganzen Fachausdrücke und sowas. Das ist immer sehr interessant, wie er dann erklärt, wie Sachen gemacht werden wahrscheinlich.
Ja, da lerne ich auch tatsächlich bei den Folgen, die ich mit ihm aufnehme, lerne ich selber auch was. Also Chroma Keying zum Beispiel, den Begriff, den hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Ja, der war ja jetzt nicht dabei in dieser Woche.
Nee.
Kommt aber nächste Woche wieder, weil wir da nämlich Nicolas Wörl zu Gast haben und da sind wir zum ersten Mal zu viert in diesem Podcast und kann ich dir leider gleich direkt widersprechen. Die erste Folge, die Montagsfolge, die ist 40 Minuten lang.
Oh. Ja, meine Montagsfolge, die war auch relativ lang, ne?
Die war auch eine halbe Stunde, ja. Also die Montagsfolgen sind natürlich tendenziell auch länger. Deswegen natürlich, weil wir da die Gäste vorstellen und uns selber den Gästen so ein bisschen und sie halt fragen, wie sie zu ihrem Matrix-Dasein gekommen sind.
Ja, den Nicolas Wörl, den kennt man von Methodisch Inkorrekt. Mhm. Auch einem sehr guten Podcast, der quasi, glaube ich, alle 2 Wochen oder so erscheint.
Genau, alle 2 Wochen
dienstags. Von 2 Physikern. Immer sehr interessant, die haben da, erklären da irgendwelche physikalischen oder wissenschaftlichen Paper, machen irgendwelche lustigen physikalischen Experimente, die man auch zu Hause nachmachen kann. Mhm. Ist immer ganz cool. Ja, manchmal komme ich noch nicht dazu, das zu hören, weil ich zu viele andere Sachen habe, aber das ist auch etwas, was man halt dann jederzeit nachhören kann. Das ist nichts, was irgendwie zeitkritisch ist, wie ein Politik-Podcast oder sowas.
Richtig, so wie Hoaxilla auch.
Ja, genau.
Ja, oder so wie Minutenweise Matrix zum Beispiel. Ja. Was ja ein Podcast ist, ich bin gerade noch am Episodenbenamsen, weil von vielen Leuten angemerkt wurde, dass da die Episodennummer nicht drin stand im Titel und das bei manchen Podcast-Clients halt nicht angezeigt wird. Das ist ein bisschen schade und das habe ich jetzt halt geändert. Ich habe da ein Kanji vorgesetzt, nämlich das Logo von unserem Podcast und dieses Logo, das...
Kanji ist japanisches Schriftzeichen.
Genau. Ne? Genau. Und das heißt Minute. Also im Grunde steht da jetzt Minute 31 vor in der Folge, die morgen erscheint. Und dann können das die Leute in ihrem Podcatcher oder Podcast-Client oder wie immer man diese Apps oder Geräte inzwischen nennt, können das dann lesen und hören und so. Und das freue ich mich.
Sehr, sehr cool, ja.
Das ist witzig übrigens. Wir kriegen ja auch alle naselang Rückmeldungen zu diesem Podcast und dann gibt's immer so diese Rückmeldung. Ja, es gibt hier diesen einen Typen, der hat irgendwie Ahnung von Psychologie. Das ist der Alexander, den kennt man ja von Hoaxilla. Dann gibt's diesen anderen Typen, der hat irgendwie Ahnung von Film und einer von beiden heißt irgendwie Arne und einer heißt Bastian, der andere, ja, der ist halt auch da. So, das ist meine Rolle. Aber ich weiß ja, dass ich immerhin hinter den Kulissen extrem viel Arbeit damit habe und deswegen schreibe ich mir das auch auf die Flagge, dass das eben mein Projekt ist.
Ja, echt. Du machst ja quasi den ganzen Schnitt und alles. Die anderen setzen sich ja nur dazu und reden mit euch. Also ich glaube, ihr organisiert das schon so ein bisschen zusammen, oder?
Genau, wir organisieren das schon zusammen. Alexander hat natürlich einige der Gäste angeschleppt, also so hochkarätige Menschen wie dich nicht, aber manchen anderen. Mit Nicolas Wörl zum Beispiel hat Alexander ja auch schon diverse Podcasts zusammen aufgenommen. Und Basti trägt halt mit seinem Wissen bei und ich eben mit meiner Arbeitskraft. Also wir leisten da schon alle was.
Und ja, wir können vielleicht mal auf dein Patreon hinweisen. Du hast ja dann so eine Seite eingerichtet, wo man dir dann irgendwie $1 im Monat oder sowas spenden kann und auch mehr.
Genau.
Um halt auch dir so ein bisschen die Kosten, die auch ja für den Server und sowas entstehen, abzunehmen, ne?
Ja, richtig. Ich habe da 4 Bezahlstufen quasi eingerichtet. Bei der ersten Stufe, muss ich gestehen, bin ich ein bisschen hinterher im Belohnen, weil ich versprochen habe, dass auf der Companion-Website dann der Name des Spenders genannt wird. Das habe ich noch nicht umgesetzt. Die zweite Stufe, also das ist die 1-Dollar-Stufe, die 5-Dollar-Stufe, die zweite, da bekommt man eine Einladung in mein Companion-Slack. Wo man dann mit uns und mit allen unseren Gästen, die Lust haben, dabei zu sein, auch über die Folgen diskutieren kann.
Da müsste ich ja auch mal reingucken in den Slack, ne?
Könntest du mal machen. Du bist ja jetzt auch immerhin einer unserer Gäste und deswegen ein VIP. Deswegen kriegst du natürlich auch sofort eine Einladung. Und da könnt ihr natürlich rein, wenn ihr mir $5 pro Monat spendet. Ich verrat's keinem, aber es reicht auch einmal $5 zu spenden, weil ich niemanden wieder rausschmeißen werde. Aber wie gesagt, wenn euch das Projekt gefällt und ihr tatsächlich da rund um die Uhr zuhört, ja, also ich zahle auch gern Geld für Dinge, die ich genieße. Da kommen wir dann vielleicht direkt zu unserem nächsten Thema. Also ich habe noch zwei weitere Bezahlstufen, aber das ist egal. Vielleicht kommen wir einfach direkt zu unserem nächsten Thema, nämlich... Nee, Moment, das ist das falsche Thema. Studio Link funktioniert nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber das können wir trotzdem besprechen. Studio Link funktioniert nicht. Das ist unser nächstes Thema und... Das hat nichts genau, mit Geld zu tun.
Wir nehmen ja immer normalerweise, also jeder nimmt seine eigene Spur hier bei sich zu Hause aus, auf. Du schneidest das dann zusammen, wenn wir uns nicht mal zufälligerweise wieder zusammensetzen, um zum Aufnehmen. Und dann haben wir da nebenbei halt immer noch Skype laufen, damit wir uns dann auch gegenseitig live hören und sehen können, wer dann gerade anfangen möchte zu sprechen. Das ist auch hilfreich, wenn irgendwie mal was nicht funktioniert und man dann sagen kann, dass man nichts hört.
Ja.
Oder so zeigen kann, dass man nichts hört. Und wir haben eigentlich mal überlegt, wir wollten mal Studio Link ausprobieren. Du hast ja Studio Link integriert dann in deine Aufnahmesoftware, die da heißt Reaper.
Genau.
Und ich würde dann diese Studio Link Standalone-Version benutzen, die halt dann so eine Webseite aufmacht, wo drum man dann alles sehen kann. Aber ich habe halt echt das Problem, dass der Ton von Studio Link immer aus dem Laptop rauskommt. Egal, was ich mache. Also ich habe schon in dem macOS MIDI Setup rumgefummelt, so wie das auf der Studio Link Seite steht, dass man das machen soll. Mhm. Ich habe oben beim macOS in der Menüzeile den Ton komplett auf mein Headset gelegt, aber es funktioniert halt einfach nicht.
Ja, das ist ärgerlich.
Ich weiß inzwischen nicht mehr, was ich da machen kann. Also deswegen habe ich reingeschrieben, funktioniert nicht. Ich könnte mal so ein bisschen bei dem Studio Link Support mich ausheulen. Aber falls irgendeiner, der hier zuhört, weiß, woran das liegt, der kann es mir auch so sagen.
Genau, also im Grunde lässt es sich nicht ändern, wo Output und Input bei der Studio Link Standalone-Version herkommen.
Genau.
Und das ist sehr benutzerfreundlich, wenn es funktioniert. Und nicht so geil, wenn es eben wie bei dir leider nicht funktioniert.
Richtig.
Und ich habe das aber auch mit niemand anderem bislang gehabt, dass es nicht funktioniert. Also keine Ahnung, was da das Problem sein kann. Und ich habe halt auch schon diverse Rechner am anderen Ende gehabt, PC oder Mac. Das war alles irgendwie nicht das Problem. Keine Ahnung, was das hier ist.
Ich weiß es auch nicht.
Ja, schade.
Aber Studio Link hat auch kein Video, ne?
Nee, Studio Link hat kein Video. Aber es hat halt auch eine relative Delay-Armheit. Delay-Ärme, also eine Verzögerungsärme.
Ja.
Klingt komisch. Aber wir unterbrechen uns da wahrscheinlich wenig. Ja, genau. Ja. Das ist ja der Grund, warum wir den minutenweise Matrix-Podcast mit Mumble aufnehmen, weil das halt sehr verzögerungsarm ist. Das braucht aber eben diesen separaten Server. Da kümmert sich zum Glück der Schlingel drum. Vielen Dank dafür, dass wir den haben und nutzen können. Und das habe ich halt nicht und es ist mir ehrlich gesagt auch zu aufwendig. Ja. Und Studio Link wäre halt total einfach, wenn es denn funktionieren würde. Und du kannst eben, also du kriegst halt auch sehr brauchbare Audiodateien rüber. Das ist ja völlig anders als bei Skype oder bei FaceTime. Mhm. Da sind die Audiodateien, die da rauskommen, ein relativer Mist. Die Alternative natürlich wäre, ich schicke dir einfach ein Mikro und du nimmst es damit auf. Und da würden sich natürlich zwei verschiedene...
Ich habe ein Mikro, habe ich, ja.
Mikro, jetzt unterbrich mich nicht. Würden sich zwei verschiedene Arten von Mikro eignen, die nämlich mobil funktionieren und die einen eigenen Speicher haben, die man einfach per Knopfdruck starten kann und dann nehmen sie irgendwas auf. Und da überlege ich gerade, ob ich Geld investieren sollte in eines von denen. Das eine ist das MicMe. Da hatte ich schon vor ungefähr Ewigkeiten, nämlich als die Indiegogo-Kampagne rauskam, damals 2015, drüber gesprochen, weil das ein ganz witziges Ding ist. Also es ist halt ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon, aber zum in die Hand nehmen und draußen mit sich rumtragen. Und das gibt's, in dieser Form gibt's das sonst nicht. Und das finde ich ganz geil. Und das ist halt sehr kompakt und kostete zum Release irgendwie $500 und kostet inzwischen 300 Euro, wenn man die größte, teuerste Variante nimmt. Und ich glaube 220, wenn man die billigste Variante nimmt. Und das könnte man halt auch als Mikrofon an einen Rechner anschließen und dann per USB als einfachen Audioeingang benutzen. Da ist ein Kopfhörerausgang dran für Monitoring und du hast halt diverse andere Einstellungsmöglichkeiten. So, das ist ein Kandidat, den finde ich ganz witzig, um damit mobil irgendwas aufzunehmen. Die Alternative ist, ich kaufe mir ein Insta-Mic oder zwei oder drei oder so. Das ist ein dynamisches Mikrofon, was aber sehr klein ist. Das ist so ein bisschen so wie so ein halber Daumen ungefähr und funktioniert als Lavalier-Mikrofon. Du kannst es irgendwie per Magnet zum Beispiel an Kleidung dran klippen. Dann drückst du den einzigen Knopf, der da drauf ist, und dann nimmt der halt auf. Und die Audioaufnahmen, die sind davon ziemlich gut. Und du kannst das halt auch über dein iPhone steuern und starten. Das geht mit dem Mic Me auch. Also, dass du das als iPhone-Eingang quasi nimmst. Und das geht bei dem Insta-Mic auch. Und da kannst du halt auch mehrere zusammenstecken. Das heißt, du kannst auch einfach jedem so ein Insta-Mic anstecken und dann nimmt er halt die 2 oder 3 oder 18 Spuren auf. Nee, ich glaube, bis zu 10 gehen. Und dann kannst du da halt Podcasts mitmachen, wo immer du bist. Du kannst irgendwie durch ein Einkaufszentrum latschen und jeder redet vor sich hin so und du nimmst aber trotzdem brauchbare Sprache dabei auf, weil halt das Mikrofon direkt an den Leuten dran ist. Und das finde ich ziemlich, ziemlich reizvoll.
Das sind ja zwei, auch wenn die sich in einigen Sachen ähneln, die beiden Geräte, die sind ja doch sehr unterschiedlich. Also ich finde, glaube ich, dieses Insta-Mic deutlich attraktiver, gerade weil man das halt so, weil man das irgendwo ranklipsen kann und weil man die relativ gut synchronisieren kann, so wie ich das da auf der Webseite gelesen habe.
Genau.
Also davon dann irgendwie 2 oder 3, je nachdem wie viele du brauchst, finde ich eine coole Idee. Die Mike Me, ich habe mir das mal durchgelesen, weiß ich nicht. Ich würde dann, glaube ich, wenn es dir nur darum geht, ein einzelnes externes Mikrofon zu haben, dann würde ich lieber sowas wie so ein Zoom H2N benutzen oder sowas, so einen externen Editor, richtig, der komplett unabhängig auch ist. Den kannst du auch als Audio-Interface am Mac anschließen oder sowas, aber du hast halt einen richtigen Recorder, wo du dann auch noch externe Sachen anschließen kannst, Kopfhörer oder ein externes Mikrofon und sowas.
Ja, das interessiert mich alles nicht. Habe ich ja nicht.
Nee, brauchst du ja auch nicht. Da ist ja auch ein internes Mikrofon drin. Also du kannst es genauso benutzen quasi wie dieses Mic Me. Aber du hast halt mehr Möglichkeiten für die Zukunft.
Die Zukunft.
Und gleiches Monitoring auf dem Gerät. Ich glaube, ist besser, oder?
Die Zukunft, die sehe ich bei diesen Zoom Rekordern erstmal überhaupt nicht, wenn ich sie angucke. Ich finde, die sehen alle aus wie ein Gerät von 1994. Und deswegen finde ich sie halt auch nicht so geil. So, das ist der einfachste Grund. Dieses Mic Me bin ich auch nur drauf gestoßen, weil ich da irgendwie diese Indiegogo-Kampagne mal gesehen hatte und weil es eben theoretisch eine so gute Qualität hat wie das Mikrofon, wo ich gerade reinspreche. Ja. Und die Insta-Mics, die haben halt andere Vorzüge. Das ist quasi so die GoPro in Audio.
Und genau, also die Insta-Mics finde ich halt richtig cool.
Die sind halt, die haben
Für das Mic Me sehe ich halt keinen Mehrwert für dich.
Was nee, das sehe ich wahrscheinlich auch nicht. Sehe ich wahrscheinlich auch
Insta-Mic nicht. Kann ich mir vorstellen, dass das cool ist, dass man das gut nutzen könnte. Das könnte ich sicherlich auch gut bei meiner Reise nutzen, wenn ich so ein bisschen vloggen möchte oder sowas.
Ja. Die Insta-Mics haben den großen Vorteil, dass sie erheblich günstiger sind als das Mic Me, weil die nämlich $150 beziehungsweise $190 kosten, je nachdem, welche Version man kauft. Ich würde wahrscheinlich einfach von jedem eins nehmen, damit ich zwei habe. Die teurere Version, die ist wasserdicht bis 1 Meter unter Wasser oder so und kann Stereo aufnehmen. Und die günstigere Version ist eben spritzwassergeschützt und kann Mono aufnehmen. Und da ist halt der Vorteil, wenn du davon zwei Dinger kaufst, dann hast du zwei Mikrofone. Mhm. Und das ist halt bei MicMe nicht so. Der Nachteil ist, dass es die Dinger aktuell nur in Kalifornien gibt und die verschicken zwar auch nach Deutschland, aber da gibt's dann halt irgendwie Zoll und was weiß ich, was für komische Gebühren da drauf kommen. Nachdem ich neulich diese Wessi-Schuhe gekauft habe und den fast 1,6-fachen Preis bezahlen musste von dem, was ich gedacht habe, dass ich zahle, weil da einfach irgendwie noch die Hälfte an Zoll drauf kam, bin ich so ein bisschen abgeschreckt von der Idee, mir die Dinger zu bestellen aus den USA. Ich weiß es nicht.
Ja, man kann sie halt auch nicht im Laden kaufen, ne?
Richtig. Man kann sie leider auch nicht im Laden kaufen, weil die halt irgendwie nur in Kalifornien, also die haben halt irgendwie so eine Palette von den Dingern produziert und jetzt sind auch nicht mehr so wahnsinnig viele davon da. Also ich habe zwar mit einem von denen Kontakt aufgenommen, die meinten, sie würden sich irgendwie um den Vertrieb kümmern und dass das möglicherweise im nächsten Jahr passieren würde, aber wann, wussten sie halt auch nicht so genau, weil das halt extrem schwierig ist, da irgendwelche Vertragspartner zu finden und so, und es ist halt eine kleine Firma.
Ob die wohl an Hotels verschicken?
Weiß also ich nicht.
An Gäste, die in Hotels sind?
Gute Frage. Oder an Postfächer oder weiß ich nicht. Also ich finde die Dinger halt ganz geil. Du, ne, du zahlst halt irgendwie für zwei Stück wahrscheinlich auch um die 400 Euro. Aber dafür sind sie halt super klein und super, super vielfältig. Und du kannst also eben auch Stereo damit aufnehmen. Ja, also es ist schon reizvoll. Ich habe halt nur Angst vor diesen Steuern.
Zwei von den Pros kosten $378.
Genau, es gibt so einen Gutschein momentan, der dich 10%, der dir 10% bringt. Mhm. Aber du zahlst noch 13 Euro an günstigstem Versand dazu oder $13, ich weiß gerade nicht. Ja, schwierig. Und
ich werde die mal fragen, ob die auch an Hotels verschicken. Und dann werde ich mal mein Hotel fragen, ob die auch Pakete für Gäste annehmen.
Das ist ein guter Plan. Das ist ein sehr guter Plan. Ja, so sieht's aus. Wenn ich gerade nicht darüber nachdenke, was ich so an Audio-Equipment brauchen könnte. Ich habe übrigens festgestellt, so Audio ist halt einfach mein Steckenpferd. Ne, Video, es ist nett so, aber es ist irgendwie nicht so meins. Also es macht so ein bisschen Spaß, aber ich habe viel mehr Spaß an Podcasts und an Audioaufnahmen und so. Mhm. Freue mich übrigens in dem Zuge auch sehr über die Audio-Aufnahmemöglichkeiten mit der neuen Apple Watch, weil das Mikrofon nämlich auf der Seite ist, wo die Knöpfe sind. Das heißt, die zeigen Richtung Hand und nicht Richtung Ellenbogen.
Ja.
Und das ist ganz angenehm. Also ich kann einfach Just Record, glaube ich, heißt die App. Die kann ich auf meinem Watchface starten und dann nimmt die einfach meine Sprache auf und dann kann ich meinen Mund an die Uhr halten und kann mich damit aufnehmen. Also für
so Dick Tracy-mäßig.
Genau, für Notizen ist das total geil, um mal irgendwie ein kurzes Interview zu führen, ist das total geil, oder um einfach mal irgendwas mitzuschneiden,
wo
die Audioqualität egal ist.
Boxen Sie mich nicht ins Gesicht. Nein, mache ich doch gar nicht. Ich will Ihnen nur mein Mikrofon hinhalten.
Ich habe gesagt, Sie sollen mich nicht hauen. Ja, also das Audio ist mein Steckenpferd. Ich finde es total geil.
Und deswegen hast du auch dieses Audio-Label gegründet.
Richtig. Deswegen habe ich auch Compendion.net gegründet. Da könnt ihr übrigens mal hinzuhören. Das ist eine total schöne Seite. Also wirklich gut. Ich arbeite dran. Wo ich auch dran arbeite, ist Guacamelee 2 auf der Switch. Mensch, Holger, das hast du doch auch gespielt.
Ja, ich habe es auf der PlayStation 4 gespielt. Ich habe es auch durchgespielt. Ich habe den ersten Teil auf der Xbox damals gespielt, den zweiten Teil jetzt auf der PlayStation. Da habe ich, glaube ich, auch schon berichtet damals, ne? Hier im Podcast.
So ein bisschen hast du, glaube ich, davon gesprochen, als du das Spiel angefangen hattest, irgendwann irgendwo in der Mitte warst und als du es dann besiegt hattest.
Ja, ich finde diese beiden Spiele, also Guacamelee 1 und 2, auch sehr, sehr cool. Mir gefällt diese Grafik und diese Mythologie, dieses Mexikanische, das gefällt mir sehr, sehr cool, sehr, sehr gut.
Ich finde auch, die Musik tut da echt viel. Also das ist halt die ganze Zeit so ein Upbeat, so ein mexikanischer Hillbilly-Upbeat, würde ich es mal nennen. Macht einfach gute Laune die ganze Zeit. Also das Spiel ist total witzig. Ich fände es auch schön, das hattest du gar nicht erwähnt, dass man sich ja auch alle halbe Minute kann man sich irgendwie umziehen an so Schreinen. Dann kann man sein Kostüm wechseln, ist dann wer anders. Wird aber immer noch mit Juan angesprochen. Das ist schon ganz witzig. Aber man kann theoretisch das Spiel auch mit einer Frau als Held spielen, jedenfalls optisch.
Ja, genau. Und du spielst jetzt auf der Switch, richtig?
Genau, ich habe ein Testmuster gekriegt für das NMAC. für das ich ja Tests schreibe. Und da habe ich jetzt ein Testmuster gekriegt, freue mich da sehr drüber, weil das ein Metroidvania-Spiel ist und das ist einfach genau mein Genre. Und auf der Switch finde ich das einfach auch extrem cool.
Ja,
was denn? Du lernst halt Fähigkeiten und dann.
Ja.
Jetzt übrigens, ja, wo wir da vorhin drüber sprachen. Deswegen machen wir Videoaufnahmen. Holger hat nämlich gerade mit dem Kopf geschüttelt, skeptisch.
Ja, es ist schon so ein bisschen Metroidvania, aber es ist auch ein sehr lineares Metroidvania, finde ich. Also, ne, man wird halt auch immer daran gelinkt, also hingezeigt, wo man als nächstes hingehen muss auf der Karte. Und man wird dann schon gut zurückgeführt. Also bei vielen Metroidvanian, da muss ja die Kette dran erinnern, wo du jetzt diese neue Funktion anwenden kannst, die du gelernt hast. Gerade bei den alten Metroids war das halt so, dass man halt überhaupt nicht dahin geführt wurde, sondern man musste sich erinnern, ah, diese blaue Tür, die konnte ich damals nicht öffnen, die kann ich jetzt aber öffnen, dann gehe ich da mal wieder hin. Ja. Das ist jetzt bei Guacamelee nicht so, das ist halt deutlich benutzerfreundlicher, würde ich sagen. Also man wird leichter durch das Spiel geführt.
Mhm, okay.
Aber ist natürlich schon ähnlich. Also man lernt neue Wrestling-Moves und kann dadurch schon neue Wege aufmachen.
Also man kommt halt auch vorher sehr oft an Wegen vorbei, wo man nicht langkommt.
Genau.
Also gerade der direkt am Anfang lernt man so einen Uppercut, der irgendwie Steine zerhauen kann, die über einem sind. Und da läufst du halt vorher an so 2-3 Steinen vorbei und dann lernst du diesen Uppercut und dann kommst du da durch. Also kreuzt dann den Weg, den du vorher gegangen bist. Ja. Ja, ja. Schönes Ding, gefällt mir sehr gut.
Wie weit bist du jetzt?
Ich habe, glaube ich, eine gute Stunde gespielt. Also nicht so weit. Ich habe jetzt gerade war kurz in der Totenwelt und dann bin ich wieder in die Lichtwelt gegangen. Mhm. Und bin jetzt gerade da.
Ja.
Das ist dieses Spiel. Baumstumpf.
Die Spiel ist halt noch, ich glaube, Guacamelee 2 ist halt noch deutlich nochmal humorvoller als der erste Teil. Und spielt halt mit diesen verschiedenen Dimensionen, in die man da gehen kann, noch sehr viel extremer. Also ich war, man kommt, kann ich auch spoilern, glaube ich. Man kommt in eine Street Fighter, Dimension, wo man
das hattest du auch schon erzählt, ja.
Genau, mit wo man Auto. Auto kaputt schlägt.
Ja,
das habe ich auch witzige Sache. Getwittert und sowas. Das ist halt extrem lustig.
Ja, gleich am Anfang kommt man auch in verschiedene Dimensionen, die würde ich jetzt nicht spoilen, die aber sehr überraschend sind, weil die einfach aus anderen Spielen direkt geklaut sind. Ja. Ja. Und was nicht durch Optik gezeigt wird, das kommt halt durch den Dialogwitz auch noch dazu. Also die Story ist halt, du bist irgendwie fett geworden, das hattest du ja auch erwähnt damals. Und hast irgendwie Frau und Kinder und es geht am Anfang immer nur um Essen und die Frau will irgendwie eine Guacamole machen und du musst Avocados kaufen und sie kann nicht, weil sie an ihrer Dissertation arbeitet. Das ist einfach total witzig, das ganze Spiel. Und dann läufst du halt rum und dann tauchen irgendwie so Tetrominos auf, diese Tetris-Steine, die dann irgendwelche Dimensionstore sind und einer fragt sich dann, ob die wohl verschwinden würden, wenn man sie in einer Reihe anordnet. Also der Wortwitz, der Dialogwitz in diesem Spiel ist halt echt, echt gut gelungen.
Genau, und du hast gerade, es ist viel aus anderen Spielen geklaut. Ich würde eher sagen, es ist eher eine Hommage an andere Spiele. Also es gibt Pac-Man-Level und all so ein Kram. Es ist halt echt gut gemacht. Und man sieht halt richtig, dass die Leute, die das programmiert haben, Spieler sind oder halt Videospiele auch selber gut finden und nicht nur einfach Leute sind, die jetzt das schnelle Geld mit einem Spiel machen wollten.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon sehr liebevoll gemacht, das ganze Ding. Ja. Du hast es wahrscheinlich mit dem
PlayStation Controller
gespielt. Ja, okay.
Ich hätte es auch mit meinem Fightstick spielen können.
Sehr witzige Idee, muss ich sagen. Sehr witzige Idee. Ja, ich habe das tatsächlich mit meinem nachgemachten PlayStation Switch Pro Controller gespielt und überlege, ob ich mir nicht davon mal einen echten kaufen sollte, weil an diesem hier, der ist zum einen nicht so geil verarbeitet und zum anderen ist der, hat der ein nicht schönes Rumble-Feature. Und er hat verschiedene andere Bequemlichkeitshaken. Also er hat keinen NFC-Chip drin. Das heißt, ich kann keine Amiibos draufstellen, falls ich da mal irgendwie Bock drauf hätte. Und ich kann damit die Switch nicht starten, was halt auch ein Bequemlichkeitsding ist. Mhm. Aber ich habe halt schon von vielen gehört. Ein Hörer sagte mir, dass er den Pro-Controller für den allergeilsten Controller ever hält.
Ich finde ihn auch sehr gut. Ich habe da zwei Stück von.
Und ich dachte mir, vielleicht probiere ich es einfach auch nochmal aus so. Und ich, also, ne, wenn es tatsächlich das Spielerlebnis erheblich verbessert, dann zahle ich da halt auch die, weiß nicht, 60, 70 Euro oder was der kostet.
Ich könnte dir einen von meinen mal ausleihen, wenn du willst.
Oh, das ist vielleicht keine blöde Idee. Dann würde ich das einmal mal direkt direkt vergleichen kann und kann mir dann überlegen, ob das clever ist.
Ja. Das ist kein Problem.
Ja. Wo wir gerade von liebevoll gemachten Spielen sprachen, mit Hommages an andere Spiele, da gibt es jetzt einen neuen Vertreter dieser Art und das ist Smash Bros. Ultimate. Ich habe da selber immer noch nicht mehr von gespielt, als ich das letzte Mal berichtet hatte.
Da hast du ja nur die Musikbox abgespielt.
Genau, darüber weiß ich inzwischen aber sehr gut Bescheid. Also da ist zum Beispiel ein Random-Feature drin, was sich hinter dem Wiederholen-Button verbirgt. Und dieses Random-Feature, das ist so random, wie das bei mobilen CD-Spielern von vor 20 Jahren war. Nämlich gar nicht. Also du sagst halt random, startest mit einem Song aus einer Playlist und wenn du mit diesem Song random startest, dann ist die Reihenfolge der danach kommenden Songs immer dieselbe.
Okay.
Also random ist da gar nichts. Der einzige random Teil ist halt, wenn du die Playlist änderst, dann ändert sich halt die Reihenfolge der Songs und wenn du mit einem anderen Song startest, dann ändert sich die Reihenfolge des Songs. Aber da bin ich halt sehr enttäuscht von, weil das können halt sämtliche Apple-Musikabspielgeräte können das erheblich besser, weil die einfach irgendwie da den Zeitfaktor mit reinrechnen in das Random oder was weiß ich, keine Ahnung, was die machen.
Der iPod Shuffle zum Beispiel.
Ja. Zum Beispiel. Und das macht halt diese Switch-Version nicht und die hat auch so ein paar, also als Musikspieler ist das Ding okay. Aber ich vermisse einige Bequemlichkeitsfeature. Das war jetzt aber gar nicht der Aufhänger, warum ich darüber reden wollte, sondern ich habe ein paar Videos darüber gesehen, weil ich ja mich auch für das Spiel dahinter interessiere und habe festgestellt, dass es da eine Singleplayer-Erfahrung gibt, wo man auf so einer Oberwelt rumläuft und die diese Oberwelt, die ist in verschiedene Abschnitte unterteilt und diese Abschnitte, die sind anderen Spielen nachempfunden. Es gibt zum Beispiel einen Street Fighter Abschnitt, weil es gibt ja auch Street Fighter Charaktere in Smash Bros. Und da fliegst du dann zwischen den verschiedenen Orten mit dem Flugzeug hin und her und kämpfst gegen diese Geister. Und diese Geister, es gibt glaube ich 1200 verschiedene Geister im Spiel. Und einer davon ist zum Beispiel Blanka. Und dann kämpfst du gegen einen grünen Donkey Kong, der die Spin-Attacke von Samus Aran kann.
Mhm.
Und in der Blanka-Welt ist. Also, das ist unglaublich. Also, es fühlt sich sehr nach Street Fighter an, wenn du das siehst. Weil, ne, du hast halt irgendwie die Musik dazu und dann hast du diesen grünen Donkey Kong, der diesen Move kann mit dem Blitzen. Und dann spielst du halt irgendwie gegen den und das fühlt sich halt an, als würdest du so ein bisschen gegen Blanka kämpfen. Und das ist halt nur eines von den vielen, vielen, vielen Beispielen, wie die Gegner umgepolt werden, wenn du verschiedene Geister benutzt. Also das ist schon eine ganz witzige Sache.
Ja. Ja, ich muss mir das auch nochmal in Ruhe angucken. Ich find's immer noch verwirrend, dieses Spiel.
Ich auch zugegeben. Ich habe auch, wie gesagt, den ganzen Kampfsportkram habe ich noch nicht gespielt. Das kommt alles irgendwann noch.
Ich bin heute aufgestiegen in die Bronze-Liga bei Street Fighter.
Das sagt mir jetzt gar nichts.
Ja, wenn man online spielt, kann man ja gerankte Matches spielen und nicht gerankte Matches. Und Casual Matches, genau. Wenn man gerankte Matches spielt, dann kriegt man immer irgendwelche Punkte dafür, wenn man gewinnt. Und man kriegt Punkte abgezogen, wenn man verliert. Und wenn man 500 Punkte zusammen hat, dann wird man aus der Rookie-Liga in die Bronze-Liga.
Okay, verstehe.
Und wenn man in der Höchstliga ist, dann kann man wahrscheinlich zu den großen Turnieren fahren und da mitkämpfen.
Ist das dein Ziel?
Nee, aber ich wollte nicht mehr
Rookie. Ist Rookie die Anfängerstufe
oder gibt es noch was drunter? Genau. Ich will eigentlich, in die Silberliga, das wäre gut. Dann wäre ich zufrieden. Gut genug, um in der Silberliga zu spielen. Wenn mich natürlich Capcom jetzt, wenn ich so gut spiele und Capcom mich einlädt, dann beim Capcom Cup mitzumachen und ich den gewinne, ist ja natürlich auch nicht verkehrt, weil dann kriegt man ja sogar mehr Gewinngeld, als wenn man Ironman Weltmeisterschaft gewinnt.
Echt jetzt?
Ja. Das ist ja Street Fighter ist höher dotiert als Ironman.
Ja, krass. Oh, interessante News übrigens. Wir reden ja relativ selten nur noch über News. Blizzard hat den E-Sport-Teil von seinem Titel Heroes of the Storm von einem Tag auf den anderen per Twitter angekündigt gekillt.
Okay.
Und da hängen halt etliche Karrieren von Spielern und Moderatoren und Veranstaltern dran, die so über Twitter erfahren haben, ach übrigens, ihr könnt euren Job jetzt an den Nagel hängen, so. Weil Heroes of the Storm ist jetzt kein E-Sport-Titel von Blizzard mehr.
Okay.
Ist ein bisschen arschig, muss ich sagen.
Ja, ja, ja.
Also, das hätten sie vielleicht einfach mal vorher ankündigen können. Ich meine, die Entfernung des Auktionshauses aus Diablo 3, das haben sie irgendwie mit einer Ankündigung von 14 Monaten gemacht.
Mhm.
Und das wäre halt hier auch irgendwie fair gewesen. Haben sie nicht, was soll's.
Kann man nichts mehr dran ändern.
Richtig.
Man weiß noch nicht, warum die es gemacht haben. Vielleicht hatten sie irgendwelche legalen Probleme und mussten das sofort einstellen.
Das kann natürlich sein, ja.
Keine Ahnung. Manchmal passieren ja Dinge, wo man nicht weiß, warum. Und die Firma, die es macht, kann es auch nicht sagen, warum.
Aha.
Und normalerweise würde man ja von einer Firma wie Blizzard ja erwarten, dass sie sowas länger ankündigen. Ne? Also da wird schon wahrscheinlich irgendwas Seltsames im Hintergrund laufen.
Ja, also so wie jetzt Diablo Immortal angekündigt wurde, ist Blizzard auch einfach keine vertrauenswürdige Firma mehr.
Blizzard, Diablo Immortal war dieses Handyspiel, ne?
Genau, da haben sie irgendwie als allerletzten Punkt auf der Keynote angekündigt, hey übrigens, und wir haben ein total geiles neues Diablo-Spiel für euch alle, für euch PC-Spieler alle. Hier, Handy.
Ja.
Von der chinesischen Firma entwickelt. Viel Spaß.
Die Idee finde ich ja gar nicht so verkehrt.
Ich schon. Weil ich einfach keine Handyspiele spiele.
Ja.
Ich habe zum Spielen Spielekonsolen.
Aber es gibt genug Leute, die Handyspiele spielen.
Ja, aber das sind nicht die eben, die auf der BlizzCon sind. Also deswegen haben die auch so einen Gegenwind gekriegt, weil einfach die Leute, die da waren, die spielen halt PC-Spiele und die wollten halt ein neues PC-Spiel für Diablo in der Diablo-Reihe haben und das haben sie nicht gekriegt.
Ja.
Also das war marketingtechnisch einfach ein totaler Schuss in den Ofen.
Ja, ja, ja.
Weiß man nicht.
Nee. Ja, wollen wir nochmal über die PlayStation reden?
Ja, gerne.
Du überlegst ja, ob du dir eine kaufst, ne?
Richtig, so sieht's aus.
Eigentlich nur wegen einem Spiel.
Das ist aber auch ein guter Grund. Also ich habe festgestellt, ich habe meine Liste aufgemacht. Es gibt schon so irgendwie 10, 15 Spiele auf der PlayStation exklusiv, die mich interessieren würden. Spider-Man und Uncharted und God of War und keine Ahnung, verschiedenste noch. Gibt da auch einige Xbox und PS4 gemeinschaftlich exklusive Titel, die mich reizen, wo ich auch momentan kein Abspielgerät für hätte. Mhm. Wie zum Beispiel Overwatch. Aber ich konnte mich bislang noch nicht dazu durchringen, das zu bezahlen. Also, ja. Wie gesagt, das ist halt im Grunde nur ein Spiel, was ich tatsächlich spielen will, Red Dead Redemption 2. Ich weiß, dass das ein sehr gutes Spiel ist und ich weiß, dass ich es lieben würde, weil ich den Vorgänger halt auch geliebt habe und dies ja einfach mehr von allem ist. Es ist aber ein Ab-18-Titel und als ich den Vorgänger gespielt habe, da hatte ich keine Kinder und konnte das pausenlos spielen, jeden Tag. Und das geht halt jetzt nicht mehr, weil meine Kinder halt einen Großteil des Tages wach sind und sowas nicht sehen sollen. Überhaupt sollten die extrem wenig Fernsehen, deswegen ist mein Videospielkonsum auch sehr zurückgegangen, seit ich welche hab. Ja, weiß ich nicht. Also, das ist alles nicht so leicht. Ich glaube, ich warte einfach auf ein brauchbares Angebot und wenn es eins gibt, was mir zusagt, das günstigste war bislang 339 Euro, aber die habe ich jedes Mal verpasst zu kaufen. Also Konsole und Spiel. Und möglicherweise würde ich bei weniger zuschlagen. Was ich an der PS4 ganz geil finde, ist, dass es da ja auch diese VR-Brille für gibt.
Mhm.
Und da gibt's halt Spiele, die du auch sonst nicht spielen kannst. Und zwar Spiele, die ich auch noch nie gespielt habe, weil ich einfach noch nie ein VR-Spiel gespielt habe. Und das finde ich halt auch reizvoll. Da kosten dann halt irgendwie die Sets mit den Spielen und dem VR-Kram dann irgendwie weitere 200 Euro. Ja. Aber dafür kriege ich dafür Hardware, die ich halt noch nie hatte. Ja, weiß ich nicht, finde ich irgendwie cool, aber keine Ahnung, ob ich das irgendwie weiterverfolge.
Ja, PlayStation VR habe ich auch schon mal überlegt, ob mir das nochmal zulegen sollte, aber ich glaube, das lasse ich. Brauche ich auch nicht. Kann ich mir dann holen, wenn der Nachfolger der PlayStation 4 rausgekommen ist, und das dann das ganze PlayStation 4 Zeug dann billiger ist, dann kann man sich den ganzen Zubehörkram nochmal dazu holen, glaube ich.
Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Plädoyer gehört für Astrobot Rescue Mission. Das ist halt eines von den PlayStation VR-Spielen, weil das dich einfach komplett einsaugt mit seiner Art irgendwie zu spielen. Das Problem bei VR ist ja, dass du deine Beine nicht bewegst, obwohl die Figur sich fortbewegt. Und das hat Astrobot Rescue Mission offensichtlich gelöst bekommen, dieses Problem, indem du dich, glaube ich, nicht bewegst, sondern du bist sowohl Third Person als auch First Person in diesem Spiel drin, weil du steuerst andere Figuren, bist aber selber auch eine. Und das soll wohl ein ganz tolles Erlebnis sein, wenn man das mal so spielt. Und ich dachte mir, ja, vielleicht. Weiß ich nicht, weil da fehlen mir irgendwie 550 Euro an Hardware für.
Ja. Ja, wir haben auf der Arbeit ja so VR-Systeme auch. Mhm. Die haben wir dann aber noch so Kameratracking mit drin. Da kannst du dich halt bewegen. Da kannst du dich halt durch, dann hast du so einen großen Raum, der halt auch leer ist. Mhm. Und dann kannst du halt auch durch diesen Raum laufen und das wird halt über in die Welt, 3D-Welt da übertragen. Das ist schon ganz cool.
Ja.
Aber wir haben dann natürlich keine Spiele drauf gespielt. Ich wollte mal, aber die haben mich nicht gelassen.
Ach, Frechheit.
Ja. Ja, ich weiß es nicht. Also ich könnte dir für Red Dead Redemption kann ich dir eine Xbox leihen.
Eine Xbox?
Meine Xbox One, die steht eh nur fast nur rum. Ich spiele die meiste Zeit auf der PlayStation halt.
Ah, okay.
Aber die hat auch kein 4K. Das ist halt die erste Xbox One.
Ja.
Und ich habe nicht Red Dead Redemption habe ich nicht. Also den Teil 2.
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht warte ich auch einfach und verschiebe diese Entscheidung.
Ja.
Es ist ja auch nicht so, als ob ich nichts zu spielen hätte.
Ja.
Also mal angenommen, ich würde mit Super Smash Bros. Mich anfreunden und da Zeit investieren. Mhm. Wahrscheinlich dauert das dann irgendwie 400 Spielstunden, bis ich da keine Lust mehr drauf habe.
Nee, ja, du spielst halt mal richtig, du nerdest dich richtig in Smash Bros. Rein, wirst da drin gut, kommst dann zur Evo, zum Prügelspiel-Tournament, gewinnst dann das Smash Bros. Ultimate Turnier, kriegst deine 300.000 oder 200.000 oder was auch immer du dafür bekommst und davon kannst du dir dann die PlayStation 4 kaufen.
Das ist ein guter Deal, ja.
Und dann baust du noch einen Raum an und das ist dann ein Spielraum, da dürfen deine Kinder nicht rein und dann kannst du den ganzen Tag auch Red Dead Redemption 2 spielen.
Perfekt. Das ist ein sehr guter Plan, das mache ich so.
Ja.
Was machst du in der Zeit? Kochen?
Genau, ich habe letztens mal wieder gekocht, also das mache ich ja tatsächlich inzwischen so selten, weil man kriegt halt Zutaten nicht in den Größen, in denen ich sie als Einzelperson häufig brauche.
Mhm.
Aber es gibt immer am Bahnhof Altona einen Verkauf von so Tüten, wo dann für eine oder für zwei Portionen alles Abgepackte drin ist. Und das hat mich immer mal so interessiert. Ich bin immer vorbeigegangen, habe geguckt, was es da gab und so das Essen, was sie dann da hatten, habe ich nie so gedacht, so lecker. Aber jetzt war letzte Woche, hatten sie einen Cheeseburger.
Ah.
Und da habe ich gedacht, den probiere ich mal aus. Und ja, war ganz cool. Also das Ganze nennt sich irgendwie Chris-Koch-Tüte, gibt es in Hamburg hier. Verkaufen sie an verschiedenen Stellen, irgendwie Wandsbek, glaube ich, und Altona und noch ein paar Stellen. Hohe Luftbrücke, Schlump. Und habe ich auch per Instagrammt. Also da war halt Hackfleisch drin und ein Salatblatt und Soßen und so und Käse.
Ja, witzig.
War jetzt nicht viel mit Kochen. Also das Größte mit Kochen würde ich sagen, die Rosmarinkartoffeln, die man dann gemacht hat im Ofen.
Aha.
Und das Fleisch halt braten. Aber das war halt cool. Das dauert halt irgendwie 20 Minuten oder sowas und dann eine halbe Stunde und dann war das Essen fertig. Ja, und kostete irgendwie 7 €. Also, keine Ahnung, was es auch kostet, wenn ich mir eine Pizza abhole unten, ne, beim Italiener. Ja, ich weiß nicht, es gibt sicherlich auch in anderen Städten, dass du so halt Essen rezeptweise portionsweise abgepackt bekommst. Es gibt noch irgendwie, glaube ich, in Hamburg an Orten so noch so ein Kochhaus, die das auch machen, also aber als Ladenlokal. Ja, ich fand das ganz cool.
Ja,
finde ich auch. Hast du sowas schon mal ausprobiert?
Nee, ich denke jedes Mal, wenn ich sowas sehe, so ein Quatsch. Natürlich ist es total hilfreich, gerade für Leute wie dich, die eben alleine sind, aber wenn ich was koche, dann kaufe ich mir einfach die Zutaten und schmeiße das zusammen und dann koche ich das. Also das, was diese Kochtüte natürlich für einen übernimmt, was nicht zu unterschätzen ist, ist die Idee.
Ja.
Und dafür finde ich es auch sehr gut.
Und dass sie halt keinen Salatkopf kaufe, sondern nur ein Salatblatt.
Genau, wie gesagt, für dich ist es natürlich super, aber ne, ich kann auch einfach meine Zutaten für Burger so einkaufen und dann kaufe ich meine 500 Gramm Rinderhack und dann kaufe ich meine Packung voller Brötchen und dann kaufe ich irgendwie meinen ganzen Salatkopf so und dann habe ich halt ein bisschen was über am Schluss. Aber trotzdem habe ich irgendwie 4 Leute satt gekriegt hinterher.
Ja, und wenn ich das mache, dann esse ich eine ganze Woche lang nur Burger.
Ist nicht das Schlechteste.
Das stimmt.
Ja, aber wie gesagt, also für die Idee finde ich diese Kochtüten schon ziemlich gut. Aber du kannst natürlich auch theoretisch hingehen und dir den ganzen Kram einfach dann irgendwie selber kaufen.
Natürlich.
Die Idee, also ne, du hast ja ein Rezept und eine Idee und wenn du das einmal gemacht hast, dann weißt du ja, wie es geht.
Die Rezepte hat der Chris von Chris Kochtüte hat das auch auf seiner Webseite. Da kannst du die ganzen Rezepte dir runterladen, die er so hatte. Und da gibt es auch eine Wochenkarte, kannst du sehen, was es gibt hier. Zum Beispiel am Montag gibt es Linseneintopf. Okay. Dienstag gibt es gefüllte Portobello Champignons mit Feta-Käse. Mittwoch Birnenrisotto. Mhm. Donnerstag Avocado-Petersilienpasta.
Ja, kann man machen.
Ja, das so als seine Empfehlung gibt es sicherlich in anderen Städten. Solltet ihr mal ausprobieren, wenn ihr so in einer Situation wie ich seid, dass ihr wohl ab und zu gerne mal kochen würdet, aber keinen Bock habt, so viel Zutaten einzukaufen.
Ja, sehr gute Idee. Ja.
Ich glaube, wenn ich die Zutaten so gekauft hätte, dann hätte ich bestimmt 20 Euro ausgegeben.
Und hättest ganz viel übergehabt, was du nicht wolltest.
Genau.
Ja. Also es hat durchaus seine Daseinsberechtigung, ich sehe das ein.
Ja. Gut, Arne.
Holger.
Dann trinke ich jetzt hier nochmal ein bisschen weiter Pina Colada.
Mhm, das war mir eine Freude.
Und wünsche dir viel Spaß noch mit Smash Brothers.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis denn. Tschüss. Hey, tschüss. Ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.